ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Es ist Halbzeit bei der Fußball-Europameisterschaft. Die ersten zwei Wochen sind ja rum. Sportlich können wir zufrieden sein. Deutschland steht im Achtelfinale. Zum Spiel morgen wird es wieder voll auf der Fanmeile am Brandenburger Tor. Das ist sicher. Berlins Polizeipräsidentin hat dort heute verkündet, dass ab sofort auch rund um die Fanzonen und das Olympiastadion ein Waffen- und Messerverbot gilt. Mehr von unserem Reporter Matthias Bartsch.
Es gebe keinen direkten Anlass, keine Gefahrenlage, sagt Polizeipräsidentin Barbara Slowik. Aber man wolle alle rechtlichen Möglichkeiten ausnutzen, um für bestmögliche Sicherheit zu sorgen.
Wir wollen darüber hinaus, jetzt mit Blick darauf, dass wir ja auch hoffen, dass viele, viele Menschen zusammenkommen an den Fan-Meeting Points, alle Messer und gefährlichen Gegenstände verbieten, auch noch übers Waffengesetz hinaus. In dem Bereich wollen wir solche Gegenstände nicht sehen, braucht da keiner und deswegen lässt man sie zu Hause und feiert.
Zur Halbzeit der EM zeigt sich die Polizeipräsidentin zufrieden. 170 Strafanzeigen mit Bezug zu den Spielen seien verhältnismäßig. Worüber sich Slowik jedoch ärgert, ist der Autokorso der türkischen Fans nach dem Achtelfinaleinzug. Dass Pyrotechnik gezündet wurde und Polizisten gezielt mit Flaschen angegriffen wurden, sei inakzeptabel.
Wir sind da vielleicht mit großzügigem Blick bei einem Autokorso dabei. Wir wollen der Freude durchaus Ausdruck verleihen lassen. Verkehrslenkende Maßnahmen, Straftaten, die ahnten wir. Und Also sollte es weiter zu solchen deutlichen Überziehen einfach von so einem Korso kommen, dann müssen wir uns schon noch auch andere Maßnahmen überlegen.
Das sagt Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik zur Situation auf der Fanmeile vor dem Spiel morgen. Lehrer können heute nicht mehr nach dem gleichen Stiefel ausgebildet werden wie vor 10, 20 oder auch 30 Jahren. Dieser Einschätzung folgt die Landesregierung in Brandenburg. Es wird ein neues Institut zur Lehrerbildung aufgebaut. Unser Landesreporter Nico Hecht hat sich das genauer erklären lassen, warum das notwendig und was das Institut leisten soll.
In der Grundschule am Priesterweg im Potsdamer Neubauviertel am Stern werden die vielen Herausforderungen besonders sichtbar. Der Anteil der Kinder, die zu Hause eine andere Sprache sprechen, ist groß, bei vielen Familien das Geld knapp. Für ihre Lehrer würde es zu einer der schwierigsten Aufgaben werden, Unterricht möglichst störungsfrei zu gestalten, sagt Schulleiterin Amrei Detban. Sprache sei da nur ein Problem von vielen.
Es ist einfach auch so, dass die Verhaltensauffälligkeiten sind vielfältiger geworden. Im emotional-sozialen Bereich sind die Kinder ganz, ganz unterschiedlich. Aufgestellt. Da gibt es natürlich verschiedene Theorien, dass sich das jetzt über Corona so entwickelt hat. Aber das merkt man wirklich in allen Bereichen, dass da die Herausforderungen einfach größer geworden sind.
Hier würden Lehrer dringend neue Werkzeuge brauchen, die sie im Alltag anwenden können. Und auch für heikle Situationen bräuchten Lehrer dringend Hilfe, weiß Matthias Iffert. Er baut als künftiger Leiter das neue Landesinstitut für Schule und Lehrkräftebildung auf.
Lehrer senden hohe Belastungssignale, was das Thema Gewalt in Schule betrifft. Also insbesondere Gewalt zwischen Schülerinnen und Schülern, also so eine gewisse Hilflosigkeit, sodass wir dort sehr schnell Handlungsangebote schalten müssen.
Werkzeuge für sozial-emotional schwierige Situationen werden also einen Schwerpunkt am neuen Institut bilden, so wie sich das die Lehrer auch wünschen würden. Bei einem Schulkongress in Potsdam haben Iffert und Bildungsminister Steffen Freiberg, SPD, das neue Institut heute mehr als 400 Pädagogen vorgestellt. Ein großer Wurf für Freiberg, denn bisher, 16 Jahre lang, wurden Schulen für die Weiterbildung von einem landeseigenen Institut nur beraten. Die Durchführung mussten sie selber organisieren. Ab Januar nächsten Jahres sollen nun Inhalte und Durchführung zentral vom neuen Institut kommen, so der Minister.
Unsere Schwerpunkte sind Deutsch, Mathematik, emotionale, soziale Entwicklung einerseits, dann sind wir bei der Demokratiebildung oder demokratischen Kultur.
Hauptstandort des Ausbildungsinstitutes werde Ludwigsfelde. Es solle aber auch weitere geben in Cottbus, Neuruppin, Bernau und Potsdam. Außerdem werde ein E-Campus aufgebaut mit Online-Fortbildungsangeboten. Das sei gut und wichtig, so meint auch der Vorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW in Brandenburg, Günter Fuchs, damit die Weiterbildungsangebote auch schneller und einfacher als bisher für die Kollegen erreichbar seien.
Wir haben zum einen großen Nachholbedarf bei den seiteneinsteigenden Kolleginnen und Kollegen, den Angebote zu unterbreiten, dass man auch in der Nähe ihrer Schule die Fragen und Diskussionen führen kann. Das ist das eine. Die Fragen von KI, Digitalisierung. Wie gehen wir mit diesen Techniken in Schule um? Dazu brauchen wir eine Unterstützung und Begleitung in den Schulen.
Viele Erwartungen also an das künftige Landesinstitut für die Ausbildung von Lehrern. Allerdings wird es noch nicht in voller geplanter Stärke ab Januar loslegen können. Unter anderem, weil noch nicht alle Stellen besetzt werden konnten. Ziel sei, dass künftig 200 Mitarbeiter an der Aus- und Weiterbildung von Brandenburgs Lehrern arbeiten.
Wie Brandenburg künftig Lehrer fortbilden möchte, Nico Hecht informierte. Und wir gehen zurück nach Berlin. Im Neukölln-Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses streiten Regierung und Opposition darüber, wie gut die Ermittlungsbehörden gearbeitet haben. Zur Erinnerung, es geht um zwei Morde in Neukölln. Die haben nicht direkt mit der Anschlagsserie zu tun, die vom Ausschuss untersucht wird, aber bei ihnen werden ebenfalls rechtsextreme Hintergründe vermutet. Einzelheiten von unserer Landesreporterin Sabine Müller.
Die CDU lobte, bei den Morden an den jungen Männern Burak Bektaş und Luke Holland sei mit großem Engagement ermittelt worden, auch wenn es Fehler gegeben habe. Linke und Grüne sahen dagegen, wie auch in anderen Fällen, viele Lücken, Mängel und Widersprüche. So seien Hinweise liegen geblieben und Ermittlungsstränge nicht konsequent zu Ende verfolgt worden. Die CDU warnte daraufhin davor, die Behörden durch Kritik zu diskreditieren, was die Linke zurückwies. Für die SPD hat die Untersuchung gezeigt, dass der Umgang der Behörden mit Opferangehörigen deutlich besser werden muss. In der heutigen Sitzung hat der Neukölln-Untersuchungsausschuss damit begonnen, Vertreter des Verfassungsschutzes zu vernehmen. Der erste Zeuge, ein ehemaliger Referatsleiter Rechtsextremismus, konnte allerdings kaum etwas zur Sache beitragen, was vor allem bei Oppositionsabgeordneten für Kritik sorgte.
Berichtet unsere landespolitische Berichterstatterin Sabine Müller. Und jetzt der Blick zum Wetter. Heftige Gewitter sind nämlich vom Mittag an im Südosten Berlins und in einigen Landkreisen Brandenburgs niedergegangen. Starkregen, Sturmböen und vor allem auch Hagel. Die Feuerwehr musste zusätzliche Kräfte mobilisieren. Der Deutsche Wetterdienst hatte frühzeitig eine Unwetterwarnung rausgeschickt. Aber auch zur Hitze hat sich der Wetterdienst heute geäußert. Berlin und Brandenburg waren im Juni nämlich die heißesten Bundesländer. Schon länger ist klar, dass Hitze für unsere Region ein Problem werden könnte. In Berlin ist der Hitzeschutz in den einzelnen Bezirken unterschiedlich gut oder schlecht organisiert, sagt unser Reporter Karl Winterhagen.
Die Lindenkirche in Berlin-Wilmersdorf ist vom Bezirk als ein kühler Raum deklariert. Was das bedeutet, erklärt Agnieszka Muth aus dem Gemeindebüro der Lindenkirche.
Sobald eine Hitzewarnung vorliegt, wird die Kirche um 10 Uhr eröffnet. Und dann steht sie zur Verfügung bis 16 Uhr. Hier stellen wir zur Verfügung eine Wasserkaraffe mit Gläser, damit man sich erfrischen kann. Toiletten sind auch vorhanden und Sitzmöglichkeiten.
Im Inneren der Kirche ist es gleich ein paar Grad kühler als draußen. Die Lindenkirche ist eine von zwei Kirchen, die im Rahmen des Hitzeaktionsplans von Charlottenburg-Wilmersdorf als Orte zum Abkühlen offen stehen. In Steglitz-Zehlendorf gibt es eine übersichtliche Karte mit Trinkbrunnen und kühlen Orten. Andere Bezirke verweisen nur auf die Informationswebseiten des Landes. Insgesamt sei Berlin noch nicht gut genug auf Hitze vorbereitet, sagt Peter Bobbert. Er ist Präsident der Ärztekammer Berlin und damit Teil des Aktionsbündnisses Hitzeschutz Berlin.
Tatsächlich ist Hitze eine Gefahr für unsere Gesundheit und Hitze kann auch töten. Und diese tödliche Gefahr dürfen wir nicht unterschätzen. Und deswegen müssen wir uns auf Hitze vorbereiten und wir müssen Berlin hitzefest machen.
In den vergangenen 5 Jahren gab es über 1300 Hitzetote in Berlin. Ein landesweiter Aktionsplan Hitzeschutz soll erst im kommenden Jahr veröffentlicht werden. Dafür könne man sich viel bei unseren südeuropäischen Nachbarländern abschauen, meint Peter Bobbert. Mit seinem Aktionsbündnis hat er schon Hitzeschutzpläne für die Berliner Gesundheitseinrichtungen erarbeitet. Aber ganz Berlin hitzefest zu machen, das heißt für Peter Bobbert:
Wir müssen uns fragen, ob jede Einrichtung tatsächlich darauf vorbereitet ist. Und es geht allein schon davon los, dass wenn wir 4, 5 Wochen durchgehend Hitze haben, ist die Energieversorgung gesichert, ist die Wasserversorgung gesichert, ist die Basisversorgung gesichert. Diese fundamentalen Fragen müssen wir uns stellen, wenn wir das Ziel haben, Berlin hitzefest zu machen.
Die Zeit drängt, denn mit dem Klimawandel werden längere Hitzeperioden immer wahrscheinlicher. Immerhin, in der Lindenkirche in Berlin-Wilmersdorf findet man jetzt schon ein wenig Abkühlung.
Debatte über mehr Hitzeschutz in Berlin, Karl Winterhagen informierte. Der Ceres Award ist sowas wie der Oscar der Bauern, benannt nach der Göttin der Landwirtschaft. Damit werden Landwirte ausgezeichnet, die ihren Job besonders gut machen oder die innovativ sind. In diesem Jahr ist auch ein Brandenburger nominiert, nämlich Tino Rüll aus Reinsdorf im Fleming. Er betreibt sogenannte regenerative Landwirtschaft. RBB-Reporter Alexander Goligowski war mit ihm auf dem Feld.
Die Gerste ist reif im Fleming. Die Ernte läuft. Zwischen den Kornreihen schimmert es kaum sichtbar grün vor dem Meer. Das ist Gras als Untersaat. Es hat das Unkraut ferngehalten und den Boden vor Trockenheit geschützt. Während der Mähdrescher seine Bahn zieht, ist Tino Rüll auf einem abgeernteten Feld bereits wieder mit der Saat beschäftigt. Zwischenfrüchte hat er geladen, Klee, Leindotter, Fasselie, alles zum Schutz des Bodens im heißen Sommer.
Wenn ich den natürlich im Sommer ohne was schwarz darliegen lasse, dann erzeuge ich damit keine Vielfalt im Boden oder eine Vervielfältigung der Lebewesen innen drin, sondern baue die eher ab.
Die Hitze könnte ohne Zwischenfrucht ungehindert das Bodenleben angreifen. Durch die Gräser zwischen den Reihen kann Tino Rüll weitestgehend auf den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat verzichten.
Man sollte mal einen Spaten mit bei haben, den Boden mal aufbuddeln, mal riechen. Und wenn man den mal riecht, dann riecht er auch nach Erde, möhrig. Und so muss es sein. Da weiß man, dass eben die Bakterienaktivität da ist.
Mehr Bakterien, mehr Humus, mehr Wasserspeicher. Tino Rüll braucht so halb so viel mineralischen Dünger und auch weniger Pflanzenschutz. Auf 500 Hektar Ackerland baut Tino Rüll an. Vom Getreide bis zum Raps. Nur manchmal kommt doch etwas Unkraut durch.
Das gehört eben mit dazu, wenn man was testen will, dann klappt eben nicht immer alles. Aber wenn man nichts testet, dann kommt man auch nicht weiter.
Immer wieder schauen sich vor allem junge Landwirte bei Tino Rüll was ab. Regenerative Landwirtschaft lohnt sich finanziell und setzt mehr auf Natur. Abseits von Bio oder konventionell schützt sie die Grundlage von allem, den Boden.
Ein preisverdächtiger Landwirt aus dem Fleming. Mit ihm sprach RBB-Reporter Alexander Golikowski. Und das war's für heute mit dem Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie mögen's auch mal ausführlich, mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD-Audiothek.